DW Menschen und Märkte
mit Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Dunkle Wolken über dem Wirtschaftsforum in Davos. Schwierige Wirtschaftsprognosen in Zeiten von Brexit, Handelskonflikten und Nationalismus und EU im Kampf gegen Windmühlen, wie Konzerne weiter ihre Steuern kleinrechnen. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. In Davos hat heute die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums begonnen. Wir berichteten bereits gestern darüber. Insgesamt knapp 3000 Spitzenpolitiker, Topmanager und Starwissenschaftler diskutieren bis Freitag in den Schweizer Bergen über die Zukunft. Und die sieht aus wirtschaftlicher Perspektive nicht gerade rosig aus. Nationalisten sägen an der Globalisierung, internationale Konflikte nehmen zu und in Europa will das Brexit-Drama einfach kein Ende nehmen. Aus Davos berichtet Arne Schulz.
Free trade is great. Freier Handel ist toll, verkündet ein riesiges Werbeplakat über dem Eingang des eleganten Hotels Belvedere. Darunter in deutlich kleinerer Schrift die Absender, Großbritannien und Nordirland. Was für eine Ironie, flüstert ein junger Mann im schwarzen Anzug, während er die Sicherheitsschleuse passiert. Denn natürlich ist zurzeit völlig unklar, wie frei der Handel mit Großbritannien in den kommenden Jahren noch sein wird. Über eine steile Treppe gelangt man in den Keller des Davoser Hotels. Dort empfängt Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland. Er sagt, der zunehmende Egoismus und Protektionismus von einigen Staaten stelle für die Unternehmen in der ganzen Welt ein immer größeres Risiko dar.
Man sieht, dass Unternehmen sehr viel stärker eben auf nationalstaatliche Interessen schauen. Wir haben den Handelskonflikt in den USA mit China, aber auch in der Beziehung mit der Europäischen Union, wo Themen nicht so vorangegangen sind, wie man sich das gewünscht hat.
Die Unternehmensberatung PwC hat gerade ihre jährliche Global CEO-Studie veröffentlicht, für die PwC fast 1400 Führungskräfte aus mehr als 90 Ländern befragt hat. Chefs von Konzernen, aber auch von kleineren Mittelständlern. Im Vorjahr, erzählt Ulrich Störk, seien die Manager noch so optimistisch gewesen wie nie. Doch mittlerweile sei die Stimmung umgeschlagen. Fast jeder dritte Unternehmenslenker glaube, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden 12 Monaten eintrübt. Im Vorjahr hätte das noch kaum jemand geglaubt.
Wir haben innerhalb der Europäischen Union eigene Probleme. Brexit als großes Thema, was uns seit nun mehr als 2 Jahren beschäftigt. Und dann eben auch innerhalb der EU durchaus Themen politischer Art, ob das die Gelbwesten in Frankreich sind, aber eben auch finanzwirtschaftlicher Art, wenn wir nach Italien schauen.
Wegen dieser und weiterer Unsicherheiten würden einige Unternehmen ihre anstehenden Investitionen aufschieben. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich abschwächen. Mit 3,5% rechnet der Internationale Währungsfonds für dieses Jahr. Bis Oktober war er noch von 3,9% ausgegangen. Doch für die deutschen Manager komme die leichte Abkühlung vielleicht sogar zur richtigen Zeit, meint Störk.
Und vielleicht ist es eben auch gut für Unternehmen, sich wieder zu fokussieren, zu schauen, was sind die Themen, in die ich investieren möchte. Und wir haben ja große Themen mit der Transformation der Unternehmen.
Er spielt damit auf die Digitalisierung an, die künstliche Intelligenz und auch den Wandel der Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität. Viele Unternehmen werden sich in den kommenden Jahren radikal verändern müssen. In Davos ist das in diesem Jahr ein großes Thema. Und besonders die Unternehmensberatungen erhoffen sich offenbar viele neue Aufträge. Im Hotel Belvedere werben jedenfalls auch KPMG, EY und die Boston Consulting Group mit ihrer digitalen Expertise. Auf die Frage, warum das Weltwirtschaftsforum für die Unternehmensberatungen so wichtig sei, antwortet der Deutschlandchef von PwC, Störk.
Wir werden von vielen CEOs auch gerade als Vermittler zwischen Wirtschaft und Politik gesehen. Und wir können hier, sag ich mal, eine große, auch vermittelnde Rolle spielen.
PwC arrangiert in Davos also Treffen zwischen Vorstandschefs und Politikern. Doch die, mit denen es wohl am meisten zu besprechen gäbe, werden in diesem Jahr fehlen. Theresa May aus Großbritannien und Donald Trump aus den USA. Free trade is great, steht an der Fassade des Belvedere. Die Realität ist ein bisschen komplizierter.
Der Brexit und die zunehmende internationale Abschottung schweben wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Arne Schulz berichtete aus Davos. Wie schwierig sind Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in dieser, zumindest gefühlt, sehr unberechenbaren Zeit? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jürgen Gern gesprochen. Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Prognosen und ist aktuell beim Kieler Institut für Weltwirtschaft für die Wachstumsaussichten zuständig. Herr Gern, nachdem die britische Premierministerin gestern keinen wirklich neuen Brexit-Vorschlag im Parlament auf den Tisch gelegt hat, mehren sich nun natürlich abermals die Warnungen vor einem harten Brexit. Wie stehen denn Ihre Prognosen, dass es Ende März zu einem harten, einem ungeregelten und chaotischen Brexit kommt?
Ja, wir sind durch diese Situation natürlich auch vor Neuland gestellt. Es ist eben kaum vorherzusagen, was tatsächlich kurzfristig passieren wird, wenn es wirklich zu einem chaotischen, völlig ungeregelten Austritt käme. Und von daher ist unsere Hoffnung natürlich, dass es noch eine Regelung geben wird.
Was wären denn die direkten Auswirkungen, wenn es zu diesem harten Brexit kommen würde?
Die zentrale Annahme ist auf dem ökonomischen Gebiet, dass die Zollunion aufgekündigt wird, dass es da zu einer Zollgrenze kommt mit Zollsätzen, deren Höhe man nicht genau kennt. Hier gibt es Modellschätzungen unterschiedlicher Art, die solche Szenarien untersucht haben. Und hier kann man in etwa Hausnummern angeben. Was man wohl nicht seriös machen kann, ist wirklich jetzt kurzfristig die Auswirkungen. Da ist es völlig offen, in welcher Weise und vor allen Dingen, wie stark es da zu Erschütterungen im wirtschaftlichen Getriebe kommt und was das für die Produktion dann kurzfristig bedeutet.
Aber wollen Sie uns nicht eine kleine Hausnummer geben, mittelfristig bei einem harten Brexit?
Ja, da gibt es die ein oder andere Schätzung. Das hängt natürlich von den konkreten Annahmen und dem zugrunde gelegten Modell ab, was Sie da dann am Ende herausbekommen. Die meisten solcher Schätzungen sind für Großbritannien selber gemacht worden. Hier streuen die Ergebnisse natürlich auch, aber da geht man davon aus, dass ein substanzieller Austritt, den wir ökonomisch mit einem harten Brexit verbinden würden, dazu führen würde, dass zwischen 5% und 8% des Bruttoinlandsprodukts verloren gehen würden für Großbritannien. In Europa und in Deutschland sind die Auswirkungen relativ zu unserer Produktion dann geringer, weil wir natürlich mit Großbritannien weniger handeln als die Briten mit Europa als Ganzes.
Würden Sie sagen, dass es in Ihrer Laufbahn noch nie so schwierig war, wie jetzt Prognosen für die nächsten Jahre zu entwerfen?
Man neigt dazu, dies immer wieder zu sagen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Also dieses Gefühl habe ich jetzt auch tatsächlich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich das schon öfter gesagt habe oder gedacht habe. Häufig hat sich eine sehr verfahren und eigentlich fast aussichtslos darstellende Situation sich dann doch sehr überraschend aufgelöst. Also ich bin nicht völlig hoffnungslos.
Ja, das Leben wird ja teilweise auch ein bisschen spannender, dadurch, dass man nicht alles prognostizieren kann. Wobei Sie wahrscheinlich am liebsten die Kontrolle über Ihre Prognosen behalten.
Ja, also man fühlt sich doch wohler, wenn das alles erstmal so einen gewissen gewohnten Gang geht, sodass man das zumindest glaubt, sich auf die Methoden verlassen zu können, mit denen man üblicherweise so eine Prognose macht. Aber auch das schützt vor Fehlprognosen nicht.
Jürgen Gern war das vom Kieler Institut für Weltwirtschaft über Prognosen in unsicheren Zeiten. Deutschland und Frankreich wollen der Spaltung Europas etwas entgegenhalten. Dafür haben sie heute den Aachener Vertrag unterzeichnet. Der Vertrag knüpft an den Élysée-Vertrag von 1963 an. Die deutsch-französische Freundschaft soll dadurch weiter gefestigt werden, so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Unterzeichnung in Aachen.
Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben. Einerseits ist das Europa von heute mit dem von 1963 kaum zu vergleichen. Andererseits erstarken aber in all unseren Ländern Populismus und Nationalismus. Zum ersten Mal verlässt ein Land die Europäische Union mit Großbritannien. 74 Jahre, ein Menschenleben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wird scheinbar Selbstverständliches wieder in Frage gestellt.
Der neue Vertrag soll auch konkrete wirtschaftliche Verbesserungen für die Menschen in der Grenzregion zwischen beiden Ländern bringen. Verbesserungen, das kann der französische Präsident Emmanuel Macron gut gebrauchen. Denn die Luft zu Hause wird deutlich dünner. Nicht nur die sogenannten Gelbwesten gehen gegen ihn und seine Politik auf die Straße, auch die Wirtschaft kommt nicht so richtig vom Fleck. Ulla Herrmann.
Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. In Frankreich haben sich tausende Gelbwesten zu Protesten versammelt. Eine Bewegung von Leuten, die Angst haben, wirtschaftlich abgehängt zu werden. Dabei kam es in Paris, Toulouse oder Bordeaux erneut zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Schon in den vergangenen 10 Wochen prägten immer wieder eingeschlagene Schaufensterscheiben, ausgebrannte Autos, zerstörte Bankautomaten das Bild auf Frankreichs Straßen. Die Schäden gehen in die Millionen. Sie belasten das Wirtschaftswachstum Frankreichs. Dabei hat die Dynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone ohnehin schon nachgelassen. 3 Monate Streiks bei Bahnmitarbeitern zu Jahresbeginn 2018 hinterließen ihre Spuren. Die Gelbwesten besetzten dann Mineralölkonzerne wie Total. Französische Einzelhändler litten unter den Protesten, ebenso wie wichtige Kultureinrichtungen, denen die Einnahmen verloren gingen. Leidtragende auch französische Unternehmen. Insgesamt sank die Industrieproduktion in Frankreich Ende des Jahres. Zudem ist noch immer die Arbeitslosigkeit enorm hoch. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron versuchte zwar, die Gelbwesten zu besänftigen. Er machte milliardenschwere Zugeständnisse, Weihnachtsgeschenke wie die Erhöhung des Mindestlohns oder steuerfreie Jahresendzahlungen mit mäßigem Erfolg. Stattdessen droht das Haushaltsdefizit zu steigen und gegen die EU-Regeln zu verstoßen. Die EU erlaubt maximal ein Defizit von 3%. Frankreich befindet sich also in schwierigem Fahrwasser. Der neue Freundschaftsvertrag mit Deutschland, die engere Zusammenarbeit auch in der Wirtschaftspolitik, ist insofern zwar eine schöne Geste, die Probleme im Inneren des Landes lösen sie aber nicht.
Ulla Herrmann berichtete. Zu einem anderen Thema. Starbucks, Google, Apple. Es ist ein Aufregerthema, wenn es darum geht, was die großen Konzerne an Steuern in der EU bezahlen. Die Fraktion der Grünen im Europaparlament hat heute eine Studie vorgelegt, die neues Futter für Ärger bietet. Demnach zahlen die großen Konzerne in fast keinem der EU-Mitgliedsländer die Steuern, die sie nach gesetzlichen Regelungen zahlen müssten. Extremstes Beispiel dafür sei Luxemburg, so die Studie. Dort habe die tatsächliche Steuerlast für große Unternehmen bei nur 2% gelegen. Holger Beckmann über findige Steuertricks und einen fast aussichtslosen Feldzug.
Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, der bislang nur recht bescheidene Ergebnisse gezeitigt hat, wobei die Rolle des Don Quixote in diesem Fall der EU-Kommission zufällt. Seit Herbst 2014, seit Bekanntwerden des sogenannten LuxLeaks-Skandals, versucht die Brüsseler Behörde, den trickreichen Strategien beizukommen, mit denen viele Konzerne ihre Steuerlast auf Kosten der Konkurrenz erfolgreich minimieren. Auf rund 70 Milliarden Euro pro Jahr schätzen Experten die Summe, die allein der EU so verloren geht. Auch dadurch, dass, wie die Studie der Grünen zeigt, große Unternehmen selten den regulären Steuersatz zahlen. Doch Steuerrecht ist immer noch Domäne der Mitgliedstaaten und selbst die resolute Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager tut sich mit dem Phänomen der Tax-Rulings schwer, jenen vertraulichen Absprachen in Europas Steueroasen, die vielen Normalbürgern anrüchig erscheinen, aber eben nicht immer illegal sind.
The tax-Rulings have artificially reduced the tax burden. And this is illegal.
Im Herbst 2015 verkündete die Dänin, dass entsprechende Sonderkonditionen, etwa für den Autobauer Fiat in Luxemburg oder die Kaffeehauskette Starbucks in den Niederlanden, als verbotene Staatsbeihilfen zu bewerten sind. Den Apple-Konzern in Irland verdonnerte Vestager sogar zu einer Nachzahlung von 13 Milliarden Euro. Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament, forderte schon damals mehr Fairness und Transparenz in Steuerfragen. Die nun vorgelegten Zahlen sollen die Dringlichkeit unterstreichen.
Es ist nicht hinnehmbar, dass die größten Unternehmen am meisten vom europäischen Steuerdumping profitieren. Unsere Studie zeigt klar, wie groß der Abstand zwischen den nominalen Steuersätzen und den tatsächlich gezahlten Steuern ist.
Auch Giegold räumt ein, dass die Kontrolleure in Brüssel nicht untätig waren. Neben den erwähnten Wettbewerbsverfahren hat die Kommission schon 2016 detaillierte Empfehlungen gegeben, wie sich bestehende Schlupflöcher schließen und die unterschiedlichen Praktiken in den 28 Mitgliedsländern harmonisieren ließen. Wirtschaftskommissar Moscovici brachte relativ zügig zwei neue EU-Richtlinien auf den Weg, von denen eine zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist. Sie soll es Unternehmen künftig erschweren, Gewinne oder Zinslasten zwischen Tochterfirmen in unterschiedlich besteuerten Ländern hin und her zu schieben. Andere Vorschläge liegen, zum Bedauern des Parlaments, speziell der Grünen, auf Eis.
Die Europäische Kommission hat auf unseren Druck hin einen Vorschlag vorgelegt, dass alle Großunternehmen in Europa offenlegen müssen, in welchem Land sie wie viel Gewinne erwirtschaften und wie viel Steuern zahlen.
Die sogenannten Country-by-Country-Reporte könnten nach Ansicht von Fachleuten tatsächlich für mehr Durchblick in Europas Steuerdschungel sorgen. Doch unter anderem die Bundesregierung hegt Bedenken, weshalb das Vorhaben im Ministerrat nicht vorankommt. Eine öffentliche Berichtspflicht, so das Argument, könnte gegen Datenschutzregeln verstoßen, auch weil unter Umständen Geschäftsgeheimnisse berührt würden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sähe es, wie schon sein Vorgänger Schäuble, im Übrigen lieber, wenn man das Problem gleich auf globaler, sprich OECD-Ebene regeln könnte, damit die EU nicht gegenüber Konkurrenten in Übersee ins Hintertreffen gerät. In den Augen des grünen Giegold Ausflüchte.
Diese Blockade muss beendet werden.
Dass dies tatsächlich bis zu den Europawahlen im Mai geschieht, glauben freilich nur wenige. Schließlich kommen auch andere sinnvolle Projekte wie eine einheitliche Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne oder eine spezielle Steuer für Digitalkonzerne nur schleppend voran. Abhilfe brächte die Einführung von Mehrheitsbeschlüssen in der EU-Steuerpolitik. Doch diesem Vorschlag der Kommission räumt man in Brüssel noch geringere Chancen ein.
Holger Beckmann berichtete. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.